Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, zu einer neuen Folge von Remix. Heute in der Traumbesetzung von mir, Safira und...
Hallo, mir.
Und der Jason ist da.
Und der Jason. Mhm. Heute haben wir einen sehr verheißungsvollen Hashtag. Ja. Der Hashtag der Woche ist... Erotische Theologie.
Oh, erotische Liebe, hätte ich fast gesagt.
Ja, ja, Liebe. Das war mal ein Freundschaftsversprecher. Nein, es ist, Hashtag der Woche ist erotische Theologie.
So.
Aber erotische, wir reden heute Theologie. Über Liebe. Hm. All you need is love. Dun,
ja.
Dun, dun, dun.
Ja.
Ja, genau. Also ich hatte auch den Vorschlag auch gegeben. Weil heute hatten wir einen Talk auch bei Mosaik. Wo wir über alle drei beziehungsweise vier Formen von Liebe, die in den Neuen Testament auch gibt.
Über also die vier Wörter.
Griechische, die vier Worte, die in Griechisch gibt. Im Neuen Testament gibt es auch davon nur drei. Aber es gibt vier in Griechisch. Und darüber hatten wir auch geredet. Und darunter ist einer, der Eros ist. Daraus hatten wir den Begriff Erotik. Und ich behaupte, dass unsere Theologie auch oft, die Theologie, die ich oft erlebe in der Praxis, ist vielmehr, wenn es über Liebe, aus der Aspekt der Liebe betrachtet wird, eine erotische Theologie. Und das müssen wir ein bisschen vertiefen, damit es auch überhaupt auch Sinn macht. Aber
es klingt dirty.
Hintergrund, ja. Genau, richtig.
Klingt leider nur.
Wir hätten auch Schlafzimmer-Theologie nehmen können. Nein, aber das, das macht nur schmutzige Gedanken.
Wir machen das nur für Klicks. Ne?
Nur für Klicks.
Genau, aber das ist auch interessant, weil das Gespräch heute kann auch in der Sexualleben auch eine Auswirkung auch haben.
Oh, 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 ja. Anschnallen, liebe Freundinnen und Freunde.
Ja, aber wir haben explizit Markierung bei iTunes, wir können sagen, was wir wollen.
Oh, okay. Jetzt. Ja, also richtig war... böse Wörter, okay. Und Penis. Okay, aber das war's jetzt. Jetzt. Okay.
So, jetzt hat die Hälfte ausgemacht, jetzt können wir anfangen.
Okay, dann erzähl doch mal vier griechische Wörter. Welche gibt es denn da so?
Genau, erstmal muss ich einen Disclaimer machen. Ich habe zwar ein paar griechische Kurse in der Uni belegt, aber ich bin jetzt nicht sehr fließend daran. Also von daher muss ich jetzt mich an Unterstützung auch von Wörterbüchern und einige, die jetzt auch die Denkarbeit auch für mich gemacht haben, in vielerlei Hinsicht. Von daher, das, was ich sagen kann, was ich verstanden habe von dem Material, das ich durchgearbeitet habe, ist dass wir zwei Worte haben, die sehr häufig verwendet werden in dem Neuen Testament. Und eine, die nicht sehr häufig und eine, die nicht in dem Neuen Testament verwendet wird. Also ich fange erstmal mit das, was man am meisten kennt. Das ist die Phileo. Da kommt dann Philadelphia oder die
der
ganze
Käse.
Philosophie oder Philanthropie und so andere Philos, die man da hat. Ne? Und der nächste ist Agape. Oder Agapau. Und dann die im Neuen Testament vorkommt, aber die nicht sehr häufig verwendet wird, ist Storge. In drei, vier Stellen wird das verwendet. Drei Stellen. Und das, was nicht in den Neuen Testament vorkommt, aber in der griechischen Sprache, ist Eros. Ja, das sind die vier Worte.
Hm. Ja, einige hat man davon auch schon mal gehört, ne? Also. Hm. Also außer Eros.
Ja.
Also ne, Agape oder so, es sind ja schon auch Phileo Wörter, die man schon mal gehört hat. Aber jetzt ist ja interessant, wo ist denn da der Unterschied? Wir sind da ja ein bisschen beschränkt mit unserer deutschen Sprache. Ne? Also ob ich jetzt sage, ich liebe meinen Bruder oder ich liebe meine Katze, die ich einschläfern würde, wenn sie krank ist, mache ich mit dir ja nicht.
Ja, gut.
Ist ja alles Liebe, ne?
Also von daher, das zeige ich auch nochmal, mein Einstieg war in das Thema beim Mosaik, ist, dass wir, jede Sprache hat auch einen gewissen Reichtum an den Dingen, die für sie auch wichtig sind. Und die deutsche Reichtum liegt nicht, mit Sicherheit nicht mit dem Begriff Liebe.
Sondern Bier.
Bier,
das haben wir schon festgestellt.
Genau. Da gibt es so viele Worte für Bier und verschiedene Sorten, verschiedene Schattierungen davon. Und in Griechisch gibt es halt auch verschiedene Schattierungen, betrachtungsweise auf diesen Begriff Liebe. Ne? Also die Phileo und Storge, die sind einigermaßen auch Vertraute, also die für die meisten Menschen. Also Phileo hat diese gegenseitige Liebe, diese brüderliche Liebe, also das, was du für Jason hast und so, dass wenn du nicht ganz sauer auf ihn bist und ihm nicht rumhaut oder ich weiß nicht.
Keine Gewalt.
Keine Gewalt, da bist du dann Phileo da. Ne? Phileo ist diese, aber die ist auch verknüpft in gewisser Weise mit so einer gegenseitigen Geben und Nehmen. Ja. Ne? Es ist eine Gegenseitigkeit, die ausgedrückt wird. Ne? Also das heißt, du liebst ihn, aber es ist aber auch so, dass er dich auch liebt. Und deswegen hast du dann diese Phileo-Liebe da. Ne? Und Storge, es ist nicht so sehr die Beschreibung, aber es ist mehr, viel mehr im Neuen Testament mehr wie ein Gefühl, die, eine Reaktion, eine natürliche Reaktion. Ne? Storge ist vielmehr, er ist dein Bruder, also liebst du ihn. Also, verstehst du, was ich meine? Also, weil er dein Bruder ist, liebst du ihn.
Oder das ist so, wie einem das Herz aufgeht, wie wenn man jemanden sieht, den man liebt.
Ja,
ne? Also, dann ist, kommt auf ja, einmal, ne? Also, Gefühl, mir geht das zum Beispiel ja, manchmal so, ich weiß, das darf ich eigentlich nicht sagen, aber manchmal ging mir das so, wenn ich nach Köln gefahren bin und den Kölner Dom gesehen habe. Ne? Und dann ging mir irgendwie, genau, dann ging mir das Herz auf und dieses besondere Gefühl, genau, dieses Gefühl der Verbundenheit, dieses.
Diese ne? Heimatgefühl, genau. Ne? So, das kommt rüber. Genau, also das ist so eher eine natürliche Reaktion, die man da spürt. Na, und deswegen kommt sie auch nicht so häufig vor, viel mehr in Englisch als Affection verwendet. Ne? Also,
so eine körperliche Reaktion auch,
ja,
ne?
Ja, ja, aber nicht so stark hormonell betrieben, sondern viel mehr
ja,
also eine natürliche warmes Gefühl, die man in einer natürlichen Weise auch hat. Ne? Hat nichts mit der redet nicht so viel über die Qualität der Liebe wie jetzt bei Phileo, geht schon mehr in der Qualität der Liebe. Das ist eine gegenseitige Liebe, ne? Das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Auf Storge, so wie wir verstanden haben, sagt mehr über dieses Gefühl, die man jetzt auch in natürlicher Weise auch hat. Ne?
Und deswegen wird es ja oft auch im Negativen benutzt, um da halt eben den Punkt zu machen, wie das ist, wenn jemand halt eben lieblos ist, ne? Also dieses
Astorgi,
Härte das, ne? Und Kälte also, irgendwie. Genau. Ne?
Also das heißt, das, was man eigentlich normalerweise hätte, hatte man aber nicht.
Dann also ich glaube, jetzt habe ich es auch verstanden. Vorher nicht.
Vorher nicht, okay. Also auf jeden
das
Fall.
Ist, wenn du nach Köln fährst.
Genau. Es ist Astorgi, also Düsseldorf. Es ist eine gewisse Lieblosigkeit da. Ne?
Ja.
Aber ich muss sagen, bei Düsseldorf.
Ich denke mal an das ganze Geld, was da zusammengetrommelt wurde durch Ablasshandel.
Ja.
Welches Sklaven da wurde.
Ich liebe auch nicht den Dom.
Also ich muss ja auch sagen, für mich ist es weder noch, es ist weckt bei mir kein warmes Gefühl, aber auch keine Ablehnung. Ich bin ja eher
Ausländer. Ja, weil bei dir die Kohle daher flattert.
Genau. Also von daher, das ist diese Ebene, ne, die sehr häufig verwendet wird. Aber richtig interessant wird bei diesen anderen zwei Worten, die Eros und Agape, weil die sind, die stehen auch in direkten Gegensatz auch zueinander. Wenn der Phileo und Storge, vielmehr auf diese gegenseitig natürliche Vorgehensweise. Der Eros ist vielmehr, es ist einseitig, nicht gegenseitig, sondern eher einseitig. Was, das heißt, bei der Eros, die auch als, wo wir unser Wort Erotik haben, erotische Theologie, kommen auch da dahin.
Hashtag der Woche.
Hashtag der Woche. Ist eine so eine Art Leidenschaft, die man hat, der sehr hormonell betrieben ist, die Körper und Gedanken erfüllt, aber die ein Ziel hat. Ich hatte auch überlegt, in Englisch gibt es so verschiedene Begriffe, die in Deutsch klingt auch sehr stark auch mit nur mit Erotik verbunden, wie zum Beispiel Self-Gratification, Self-Satisfaction. In Deutsch könnte man dann Selbstbefriedigung nennen.
Mhm.
Die aber über die sexuelle Selbstbefriedigung hinaus, also aber einfach ein Ziel, das Ziel der Eros-Liebe bist du selbst. Das heißt, es kann jemand anders dabei sein, natürlich, es kann jemand anders, aber es ist viel mehr als Objekt, um etwas zu bekommen. Also es ist nicht so sehr, dass die Person da geliebt wird, sondern die Person wird geliebt, weil sie was gibt. Es wird geliebt, weil du daraus was bekommst. Na, also
da fällt mir gerade was ein, das ist ganz witzig. Die Dominique hat ihre Thesis über Nähe und Distanz in der professionellen, also in der sozialen Arbeit geschrieben. Und ganz früher hat man tatsächlich für den Begriff, den man heute Nähe nimmt, das Wort Eros benutzt. Eros. Tatsächlich. Mhm. Und da ging es halt eben genau darum, dass der Sozialarbeiter halt eben seinem Klient gegenüber halt eben diese Art von Beziehung quasi hat. Und da geht es halt eben nicht um erotisch im Sinne von körperliche Liebe oder so, sondern eher genau um dieses Ding halt eben, ich habe ein Ziel mit ihm, ich habe eine Faszination von meinem Klienten und ich will da irgendwo hinkommen. Und das macht meinen Erfolg aus.
Genau, es ist mehr oder weniger das
Ziel. Hoffentlich habe ich das richtig erklärt, Dominik's.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich, da kann ich jetzt nicht eingehen in der Verwendung da. Aber was ich jetzt sagen kann, ist, dass in der griechischen Sprache der Aspekt, die Eros wirklich bestimmt ist, dass die Eros da ist, das ist dieser egoistische Aspekt der Eros. Das heißt, es ist das, jetzt kommen jetzt gerade meine Kinder rein durch den Wohnzimmer. Und also das Ziel dabei ist sich selbst. Das ist der, es ist nicht dein Gegenüber, es ist sich selbst. Es ist eine egoistisch getriebene Art, zu lieben. Ne? Mhm. Und das kann natürlich auch auf die Sexualität auch sein, dass man sagt, so, wie ich schon sagte, unsere theologische, erotische Theologie könnte eine Auswirkung auf unsere Sexualität haben, weil auch Sexualität zum eigenen Zweck, also das heißt, wenn du deinen Partner hast und das ganze Ziel der sexuellen Akt bist du selbst, bist du sehr wahrscheinlich kein sehr guter Sexualpartner. Mhm. Weil dann schaust du nur auf deine eigenen Bedürfnisse und nicht auf die Bedürfnisse der anderen. Also von daher, auch in der Sexualität kannst du andere Formen von Liebe erleben. Nicht nur die erotische, in diesem Zusammenhang erotisch, sondern auch die Agape, was eigentlich die schönste Form von Sexualität auch ist. Ne? Die Agape geht auch da hinein. Die zieht auch keine Grenze dahin. Ne? Also die Agape lässt nicht den Eros, den ganzen Domain der körperlichen Liebe. Ich glaube, da geht auch da hinein. Aber hier, das ist der Kontrast dann, zwischen dieser selbstsüchtige, selbstzentrierte, egoistische Form von Liebe zu Agape. Aber bevor ich da gehe, würde ich gerne noch einmal über den Grund, warum ich glaube, dass es eine theologische Art einer erotischen Theologie gibt. Weil jetzt übertragen wir das auf unsere Spiritualität, diese Art von Denken. Also der Eros, eine andere Charakteristik der Eros ist, dass dein Gegenüber hat irgendwas, was du willst. Deswegen kannst du sie lieben, die Person lieben oder den Gegenstand lieben, weil du bist das Zentrum der Liebe und da ist was ich haben will, was ich attraktiv finde, dann liebe ich. Ist diese Attraktivität nicht mehr da, dann entliebe ich mich. Weil ich habe nichts mehr, ich kann nichts mehr kriegen, was ich haben will. Ne? Die Person ist nicht mehr attraktiv. Und oft glaube ich, dass wir diese Art, obwohl sie nicht im Neuen Testament auch vorkommt, aber diese Art von Liebe auch Gott gegenüber, in unserer Spiritualität gegenüber auch anwenden.
Ist ja klar, warum es nicht vorkommt.
Ja.
Ne, also dazu kommen wir jetzt danach, wird das, glaube ich, ganz logisch, weil Gott diese Selbstbeschreibung für sich nie nehmen würde.
Genau, aber wir tun das und also oft in unserer Herangehensweise. Das heißt, wir müssen attraktiv für Gott sein, weil Gott ist eher an uns interessiert, an was auch immer das ist. Und ab dem Moment, in dem wir diese Attraktivität verlieren, verlieren wir die Liebe. Und das ist was ich mit erotischer Theologie auch meine.
Das ist auch wirklich ein ganz hartes Bild, wenn man sich das mal vorstellt. Ne? Also diese Verpflichtung, die viele Christen einfach auch sehen, wie sie sich Gott gegenüber verhalten sollen. Zum Beispiel, was ich ein ganz nettes Beispiel finde, ist Worship. So, ne? Das ist halt eben etwas, was Gott braucht, was Gott will, was wir Gott geben müssen. So,
ne? Es wird auch von manchen Leuten so verstanden.
Ne? Entschuldigung. Aber das ist klar. Ne? Klar, ja. Ne? Aber diese Denke dahinter, zu sagen, Gott braucht das, Gott will das, ich muss das für Gott tun, basiert ja genau...
Als ob wir nur sexy für Gott sind und wir anbeten können.
Genau, ne? Gott das halt eben für seine Selbstbefriedigung brauchen.
Ja. Und deswegen meine ich erotische Theologie, weil wenn du es so lebst, dann gehst du von einem Worship in den anderen und wenn du das auch nicht hast oder nicht mehr tun kannst, weil du schlecht drauf bist oder weil dich die ganze Mist auf den Sack geht, da hast du praktisch die Liebe Gottes verloren irgendwie.
Ja.
Und die Angst davor, sie zu verlieren. Und deswegen meine ich, da ist, wo diese erotische Theologie gelebt wird.
Ja.
Und wir so durch die Gegend gehen.
Genau, und es gibt halt eben viele, ja, auch in der Bibel gibt es Hinweise, die einem auch das Gefühl geben könnten, dass Gott das von uns erwartet. Ne? Also unser Leben soll also wie man Verse so interpretieren könnte. Ne? Es gibt auch diesen Vers von wegen duftender Wohlgeruch. Wie war das noch? Unser Leben?
Ja, den gibt's.
Ne?
Du meinst in, so? In Korintherbrief.
Ja, da gibt es einige. Ne? Und da könnte man halt eben raus sehen, dass ich mein Leben so führen muss, damit Gott was davon hat.
Ja. Ja, also es ist natürlich so, dass wir Gott anbeten können, dass wir ihm auch Dinge tun können, dass Gott gefällt und dass er Freude daran hat. Das Problem ist, wenn wir diese Dinge, die wir tun, diese guten Dinge, die wir tun, verknüpfen mit der Liebe Gottes oder mit unserem Verständnis. Gott braucht das oder ich muss das tun, um geliebt zu sein. Das ist eine Art, eine erotische Art, ein Eros-Verständnis von Liebe. Und ja. Das ist nicht göttlicher
Ursprung. Ich glaube, viele Leute würden sagen, man muss das nicht tun, damit Gott einen liebt. Sie würden schon sagen, dass Gott bedingungslos liebt. Aber sie würden schon sagen, dass Gottes Verhalten sich dem Menschen gegenüber ändert, gemessen an dem Verhalten des Menschen. Ne?
Genau, also das ist die Theorie. Ne? Deswegen, dieses Verständnis, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist, dass Gott wird sein Verhalten dir gegenüber ändern, in dem Sinne von, er wird dir liebevoll dir zuwenden, wenn du es verdienst, oder lieblos dir zuwenden, oder mit Zorn oder andere Begriffe, die wir da haben, wenn du dich nicht gut benimmst. Ne? Das ist aber ein Verständnis, die auch oft in der christlichen Theologie auch zu finden ist. Es gibt auch Bibelstellen, wo diese Art von Verständnis auch vielleicht unterstützt wird. Aber ich glaube, genau da ist es wichtig, uns stärker auch mit dem Begriff Agape zu beschäftigen. Weil das ist der Begriff, der jetzt 320 Mal in dem Neuen Testament auch vorkommt. Im Gegensatz zu dieser Eros, die nicht vorkommt.
Hm.
Und der beschreibt eine ganz andere Art von Liebe.
Mhm.
Und wenn der Eros auf ich zentriert ist, ist der Agape Gott zentriert. Er ist die Quelle dieser Liebe und nicht die Attraktivität des Objekts, sondern er selbst. Also Gott ist Liebe. Und weil er Liebe ist, dann liebt er uns unabhängig davon, ob wir diese Liebe verdient haben oder nicht. Und ich würde sogar sagen, das spielt für Gottes Liebe absolut keine Rolle.
Und ich glaube, das Interessante daran ist halt eben, ich glaube, dem würden quasi alle zustimmen. Aber das Wichtige daran ist, dass Gott sich auch so verhält. Das heißt, dass Gott Menschen immer liebevoll begegnet.
Ja.
Und Gutes gibt, unabhängig von ihrem Verhalten. Das heißt, man kann sich halt eben Gottes liebevolle Zuwendung nicht durch Verhalten erarbeiten, weil genau. Man diese liebevolle Zuwendung immer bekommt.
Genau, vielleicht können wir das so ausdrücken, du kannst nichts und absolut nichts tun, damit Gott dich mehr liebt.
Mhm.
Und du kannst auch absolut nichts tun, damit Gott dich weniger liebt.
Ja.
Und das ist eine ziemlich krasse Art, das zu betrachten. Ne? Was denkst du, Jason?
Bist
da ein bisschen.
Ich versuche es gerade wieder auf die Reihe zu kriegen.
Ja.
Also, erotische Liebe meint, ich liebe, um etwas zu bekommen. Und wenn ich nichts mehr bekommen kann, weil das, was ich haben will, nicht mehr da ist, dann höre ich eben auf mit Liebe.
Ja.
So. Aber für mich wäre jetzt nochmal die Sache, also das kann man ja aus zwei Sichten sehen. Ne? Einmal eben die Art und Weise, wie könnte man sozusagen erotisch Gott lieben.
Mhm.
Und dann aber auch die Sichtweise, gibt es vielleicht ein Gottesbild, wo sich vielleicht ein falscher Liebesbegriff eingeschlichen hat. und wo Menschen dann Gott als jemanden verstehen, der oder die erotisch liebt.
Ja, ja, also ich glaube, dass genau da kommt für mich diese erotische Theologie. Ist, weil wenn die Art und Weise, wie wir Gottes Liebe verstehen, zu uns beeinflusst sowohl unsere Liebe zu ihm, als unsere Antwort zu ihm, als auch zueinander. Das heißt, wenn wir glauben, dass Gott seine Liebe an eine Bedingung knüpft, und du musst jetzt dann sexy genug für Gott sein. Mhm. Na, also, und lass uns das übersetzen.
Ja.
Muss in der, aus der christlichen Perspektive, du musst sonntags so in den Gottesdienst gehen, du musst Anbetung betreiben, die Gebete, du musst jetzt, was weiß ich,
sündlos.
Genau wie manche Konfession, du musst jetzt da in der Beichte gehen, du musst, gib mir, hilf mir, andere Konfessionen, was haben die da für ganze...
Ich glaube, klar, es gibt eine gewisse Kleidungsstil, gewisse Dinge, die man tun darf, Verhaltenskodex, ethische...
Richtig.
Und ihr, Theologie,
genau, und
was du glaubst, wie du mit der Bibel umgehst.
Sogar das, ja, sogar das. Deine richtige Theologie, die richtige Satz, die man sagt, ne, Jesus ist für meine Sünde gestorben, das ist der magische Satz, dass wenn du das sagst, ne, und Jesus in dein Herz aufnimmt, so was auch immer du jetzt sagst, das sind die Bedingungen, damit du in Gottes Liebe auch hineinkommst, das ist für mich eine erotische Theologie.
Okay, aber ich meine, wir sind ja jetzt alle Protestanten, mehr oder weniger, ne? Und wir haben ja Luther hinter uns und wir wissen ja, Werksgerechtigkeit gibt es nicht, wir können uns Gottes Liebe nicht erarbeiten. So, und deswegen jetzt meine Frage, weil ich glaube, das wäre mir jetzt zu schnell zu sagen, also ich glaube nicht, dass jemand sagen würde, okay, du kannst dir dadurch, dass du die richtigen Kleidungsstile hast, kannst du dir Gottes Liebe erarbeiten oder so. Ich glaube, das
aber
ist
seine
ja, das
Zuneigung.
Ist ja nicht, nee,
also
auch,
im
auch
Sinne
nicht.
Von ich das, glaub, was Gott glaub, halt eben aus seiner Liebe heraus tut.
Mhm.
Das ist, glaube ich, der Punkt. Ne? Also ob sich Gott hat vielleicht ein grundsätzliches liebevolle Einstellung zu dir, aber ob er sich liebevoll dir gegenüber verhält, das liegt daran, wie du dich verhältst.
Für manche Leute, definitiv. Ja. Ne? Also da gibt es auch alle möglichen Schattierungen.
Aber ich glaube, also, ich meine, da kann man ja ein Beispiel machen, ne? Sowas wie Krankheit. Es gibt genug Christen, die sagen, wenn du krank bist, dann hast du eine Sünde in deinem Leben. Sowas wie Misserfolg, ne? Job verloren, keinen neuen gefunden. Es gibt so ganz viele praktische Beispiele, wo halt eben man gerne einfach sagt, ja,
man benutzt andere Begriffe dafür, das ist viele Gottes Segen. Ne? Also das heißt, es ist der Ausdruck, dass Gott dich auf seine gute Seite hat. Ne? Also Gott ist, du wirst gesegnet, wenn du das hast. Und du wirst verflucht, wenn du das nicht machst. Also es ist auch wieder eine andere Form zu sagen, hier bist du geliebt, hier bist du nicht geliebt.
Ja.
Natürlich, von einem theologischen Standpunkt, viele Kirche, Menschen würden mit uns auch zustimmen, dass Gott alle Menschen liebt.
Mhm.
Aber die würden mit uns nicht zustimmen, dass wir glauben, dass er seine Zuneigung zu jedem Menschen, unabhängig von unserem Verhalten, auch, dass er da ist.
Mhm.
Das heißt, dass Gott nicht aufgibt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir jetzt nochmal zu den Agape zurückkehren, weil sonst ist es zu abstrakt. Was steckt da hinter Agape? Also, und ich sage erstmal noch ein paar Begriffe hier, die für mich auch wichtig waren. Das heißt, du liebst, wenn jemand nicht auf diese Liebe reagierst.
Ja.
Agape.
Du liebst trotzdem weiter.
Oder du liebst, auch wenn die Person nicht nett zu dir ist, zurück. Ja. Oder liebst du trotzdem. Agape. Oder du liebst, wenn die andere nicht liebenswürdig ist.
Mhm.
Jemand ist liebenswürdig oder jemand ist nicht liebenswürdig.
Ich bin sehr liebenswürdig.
Trotzdem geliebt. Und
ich glaube, dir fehlt jetzt gerade die Zustimmung. Ne?
Ja, ein bisschen, muss ich gerade mal sagen.
Und
das war's mit euch.
Genau.
Und ich bin durch.
Das ist für mich ein Bild, der ein bisschen krasser ist. Wie würde so ein Liebe aussehen? Ne? Wie liebt Gott uns, auch wenn wir nicht liebenswürdig sind?
Ja.
Wie drückt sich das aus? Weil diese Begriffe Segen und Fluch, prägt sehr stark auch dieses Verständnis. Also, wenn du nicht liebenswürdig bist, dann bist du verflucht. Wenn du liebenswürdig bist, dann bist du gesegnet.
Ja, ich glaube, dass es oft in der christlichen Welt ja so ein bisschen so eine Spannung gibt. Ne? Mhm. Also ich kenne das schon, dass man viel über die Liebe redet. Ja, aber man darf vielleicht auch nicht zu viel über die Liebe reden. Man muss da irgendwie so eine Spannung aushalten, ne? Und so ein Gegengewicht ersetzen. Und
ja, das ist definitiv die große
Herausforderung. Gott ist Liebe, aber er ist auch gerecht.
Dann kommt
aber. Oder heilig. Genau.
Ne? Heilig.
So, gerecht, ihr wart ja gerade auf dem Emergent-Forum.
Ja.
Ne? Da war ja das Thema Kirche für alle, aber.
Aber.
Ne? Ich glaube, ja. Also mich erinnerte das immer so an diese Geschichte vor 2 Jahren, als die ganzen Flüchtlinge gekommen sind,
ja.
Und dann hieß es dann ja, ich habe nichts gegen Ausländer, aber.
Ja,
das Aber war immer dann die Geschichte, ja. wo du
das
wusstest,
wenn jemand... Aber, das Aber
ja.
ist den Zaun, Maschendrahtzaun an die europäische Grenze.
Ja, ganz genau.
Bäm. Das ist der
Aber. Ganz genau.
Ne? Das heißt, ja, die können kommen, aber Maschendrahtzaun.
Genau.
Ja. Ne? Maschendrahtzaun.
So. Ich glaube eben, es gibt ja. das eben in der Theologie auch, ne? Dass man sagt, natürlich, Gott liebt alle, Gott liebt bedingungslos, aber.
Aber.
Du musst genau. dich schon vorher
und
bekehren.
Hier, und hier.
Oder du musst es dich ist, noch bekehren.
Und oder sich verändern.
Genau, ja. Es ist eine Herausforderung. Agape-Liebe ist eine Herausforderung.
Ja.
Es ist nicht leicht, ja. weil jeder wird seinen Maschendrahtzaun haben.
Ja.
Ab dem Moment in einer persönlichen Art und Weise, wo du sagst, ja, ich liebe, aber hier, bis hier, das geht nicht. Ich könnte sagen, ich könnte jetzt ein paar sagen, meine Grenzen sind eher woanders, meine Grenzen sind in der Toleranz. Ich habe unheimlich große Schwierigkeit, Agape zu haben zu Menschen, die diskriminieren, anderen Menschen gegenüber sind. Da, da springt mein Gerechtigkeitsgefühl und ich will sie jetzt auf Fresse hauen und so.
Sagt die 8.
Bitte?
Sagt die 8.
Ja, sagt die 8, ja.
Enneagramm.
Ja. Bin ich so, ja. Aber ja, jetzt ist jeder hat seine persönliche Grenze, natürlich. Das ist jetzt auch und das ist nicht
wir
so.
Wir sind ja auch nicht Gott.
Ja, also und das nicht. Ist und das ist auch so, dass wir jetzt an einer spirituellen Reise sind. Aber was ich erkannt habe, ist, dass wenn Jesus sagt, komm, folge mir nach, er lädt uns ein, der Weg der Agape. Das ist mir absolut klar. Dass Jesus nachfolgen ist unangenehm für mich, weil er bringt mich in Situationen, wo ich meine eigene Grenze herausgefordert bin, sie zu erweitern. Ich muss ja die Neonazi einschließen da drin. Ich muss Donald Trump auch da drin haben.
Ja.
Und ja, und das ist schwierig. Es ist schwierig. Und ich kann jetzt sagen, Phileo reicht das nicht dafür.
Ja.
Eros schon sowieso nicht, weil was können die mir schon geben? Ja. Ich bin selber Ausländer, also ich habe nichts zu gewinnen, einen Neonazi zu lieben.
Ja.
Und natürlich kommt das aus, Storge reicht es nicht, dafür ist die einzige Möglichkeit, diese Art von Reich Gottes auf Erde zu erleben, ist mit Agape,
ja.
mit einer eine Liebe, die göttlicher Ursprung hat. Ja. Nur mit dieser Liebe können wir Gottes Reich wirklich auf der Erde erleben und bauen, ja, wie Jesus uns da eingeladen hat, das mitzutun.
Aber das ist genau der wichtige Punkt. Ne? Also dieses, weil du für dich weißt, dass Gott dich Agape liebt,
ja.
kann erst genau. aus dieser Voraussetzung heraus kann man auch andere richtig. Überhaupt lernen, Agape zu lieben.
Oh ja. Also es ist unheimlich, über Agape zu reden, wenn dein Bild von Gott erotisch ist, ist es furchtbar. Und das ist es das, ist, was ich sage. Ich glaube, die meisten Menschen, mit denen ich über Gott rede, habe ich oft das Gefühl, dass sie eher das Bild von eine erotische Theologie haben, als eine Agape-Theologie. Nein.
Und ich glaube, also, der Punkt ist halt eben genau, finde ich, auch oft in dieser Zuneigung. Ne? Ganz viele Leute würden sagen, natürlich liebe ich den, weil Christus mir aufträgt, den zu lieben. Aber wie verhält man sich denn anderen Menschen gegenüber? Wie verhält man sich Menschen gegenüber, die man liebt? Ne? Also Liebe ist doch eben nicht diejenige, die hingeht und sagt, du musst. Und erst wenn und so.
Ja.
Ne? Also was ist denn die Essenz der Agape-Liebe? So, ne? Das ist ja eine andere.
Ja. Ja, was mir hilft, die Essenz der Agape-Liebe zu verstehen, ist 1. Korinther 13.
Mhm. Tada!
Ich glaube, das ist Einer, der, wenn ich jetzt sagen würde, Paulus, du sollst einen Pulitzerpreis gewinnen oder irgendwas, ich würde ihm für diese Kapitel hier einige Preise geben, persönlich.
Weil aber das, wir stimmen doch alle drüber ein, dass es ein unglaublich ekelhaft kitschiger Hochzeitspferd ist.
Oh ja, oh
also
ja.
Da hat es wirklich nichts zu suchen. Oh ja. Sorry Leute, ich gönne euch das, aber
ja, nee, ich glaube schon, das ist wunderbar für Hochzeiten. Hier, lasst euch nicht durch Saphira
stören. Eine Krise. Aber ich und bin Saphira, damit How I Met Your Mother, ne? Beste Serie ever, gib mir recht.
Saphira, ich werde das in deiner Hochzeit lesen.
Dann bist du jetzt ausgelacht. Okay,
ich möchte eben nur für die Podcast-Welt festhalten. Ich lehne alles ab, was Saphira gerade gesagt hat.
Ja, wir sehen ja. Saphira, es tut mir leid, wir sind Romantiker und
ja, sie hatten das mal Korinther anders gesagt. 13. Als ich nämlich meinte, dieser Vers ist so kitschig, dann hieß es so, ja nein, nur auf einer Hochzeit.
Hier, für alle von uns, die kitschig genug sind, um das in Hochzeiten zu lesen, aber auch krass genug sind, um zu glauben, dass das die Welt ist, die wir eingeladen sind zu bauen, ein Agape basierte Welt, lesen wir kurz hier 1. Korinther. Aber ich habe da, Jason, du hast auch ein interessantes Zusammenspiel, weil Gott ist Liebe. Richtig? Wie hast du das gesagt?
Also das habe ich von Inga mal gehört. Das fand ich sehr nachvollziehbar. Wenn ich jetzt 1. Korinther 13 lese, lese ich das in der Regel eher so als so eine moralisierende Botschaft, ne? Wie sollte ich anderen Menschen gegenübertreten, wie sollte ich lieben? Die Inga hat mir ja aber mal gesagt, diese Idee, wenn es stimmt, dass Gott Liebe ist, könnte man eigentlich 1. Korinther 13 auch lesen, indem man statt Liebe Gott einsetzt.
Mhm. Let's do it!
Also wenn man das macht.
Und ich würde sagen, auch Gott und Agape in diesem Sinne, ne, dass wir jetzt auch verstehen, im Gegensatz zu dieser erotischen Liebe, ne, diese selbstlose Liebe. Da können wir auch, ich lese jetzt hier.
Ich will lesen.
Ja, du willst lesen.
Lass mal, mich
ja.
doch mal lesen. Ja. Oh, hast du schon? Nee, hast du gar nicht. Von wo übersetzt, muss ich hier anfangen? Nein. Soll ich von vorne anfangen, ja. oder was?
Mhm.
Okay. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdische Sprache und sogar in Sprache der Engel, aber keine Liebe habe,
kein wenn man Gott da Gott
ansieht, okay, kein Gabe, aber keinen Gott habe,
keine Agape habe,
keine Agape habe. Bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und nur und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maße gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keinen Gott habe,
kein bin Agape. Ich nicht. Kein Agape habe, keine okay, Liebe.
Ich sag aber, Agape.
Ja, richtig.
Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leibe verbrennen zu lassen, aber keine Agape habe, nützt es mir nichts.
Okay, hier, bis jetzt ganz kurz, wenn du das ja vorhin war, Glaube ohne Liebe nutzt nichts. Und hier geht es um Taten, eigentlich Taten, gute Taten, also richtige ohne Liebe. Ne, aus einem aufs irgendeine erotische Motive, ja, erotische
sind, das
Liebe.
Sind halt eben die Leute, okay, auch das klingt jetzt gemein, ne, aber das ist das, wenn ich irgendwo hingehe und Leuten Gutes tue, damit sie sich bekehren.
Ja, oder damit du jetzt dich gut fühlst über dich selbst. Mhm. Ne, also allein auf Selbstzweck, das ist eine andere. Und wenn du das machst, ohne Agape, diese selbstlose Liebe, dann hast du nichts. Und dann, also Glaube und auch Taten, ohne dass es auch motiviert ist durch eine selbstlose Liebe. Und hier, das Gute daran ist, wenn ich über Agape-Liebe rede in der Flüchtlingsarbeit, ich habe Christen getroffen, die das hatten. Ja. Definitiv. Aber ich habe ganz viele Leute, ich habe Muslimen getroffen, die eine Agape-Liebe gelebt haben. Ja. Ich habe auch Atheisten getroffen, orthodoxen Christen von der griechische Kirche getroffen, die das auch so waren. Und sie haben, also verschiedene Religionen haben Menschen, die die gleiche Ruf zu dieser Agape-Liebe hören und folgen. Das hat mich sehr, das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
Ja.
Aber das hat definitiv dieser Vers in Kombination mit das, was ich gesehen habe, hat mir auch gesagt, okay, hier sehe ich Agape hier sehe ich diese selbstlose Liebe. Wow.
Ja, und dann siehst du Gott da. Ne? Dann sehe ich Gott. Du siehst Gott in dem Moslem, der...
Und in jeder, der diese Theologie auch hat, dieses Verständnis von Agape als diese Liebe, wofür wir gerufen sind, jeder, der das hat, wird anfangen, überall in der Welt zu erkennen. Weil hier ist die coole Sache, wenn du kein Christ bist und das hier hörst, dann für dich gute Nachricht. Wenn du Christ bist und das hier hörst, für dich habe ich keine sehr gute Nachricht. Und zwar, Gott spricht und er spricht zu dem ganzen Universum.
Willkommen im Agape-Team!
und alle, die das hören, sind eingeladen. Und manchmal hören Menschen, die keine christliche Theologie haben, und die hören aber. Und hören aber richtig. Und du kannst das nicht leugnen. Heißt das, dass ich jetzt glaube, dass die Theologie und die von anderen genauso... Ich bin Christ und ich bin Christ, weil ich überzeugt bin, dass das für mich persönlich die beste Möglichkeit war, mich Gott zu nähern. Und ich sehe das und ich ermutige Leute auch dafür. Aber ich kann jetzt beim besten Wille nicht glauben, dass dieser Agape-Ruf, den Gott uns gibt, eingeschränkt ist. Durch nur die, die jetzt die christliche Glauben haben, genauso wie ich. Sondern der Vers hier nochmal sagt, wenn du das Glauben hast, aber keine Agape, bist du nichts. Ja. Wenn du die Taten hast, keine Agape, dann auch nichts. Ja. Aber was passiert umgekehrt, wenn du ein anderer Glauben hast, aber Agape? Was passiert, wenn du eine andere Taten auch machst, die wir jetzt nicht gedacht haben, das ist, und mit Agape. Wow, das
lässt sich. Wenn du Agape hast, also wenn da Menschen sind, die eben eine andere Religion haben oder die gar nichts glauben, aber die selbstlos lieben, dann kann man die Frage stellen, wo ist diese Quelle von so einer
Liebe? Genau, von Agape, die Quelle von Agape ist Gott, dann ist es die Frage, kann überhaupt selbstlose Liebe geben ohne Gott? Meine Antwort, meine Theologie sagt mir, nein, er ist die Quelle dieser Art von Liebe.
Und das, da kriegt halt eben der Satz, Gott ist Liebe, auch nochmal eine andere Bedeutung.
Oh ja.
Soll ich mal weiterlesen? Ja, lies mal weiter. Okay, aber jetzt möchte ich Gott einsetzen, weil das irgendwie jetzt sehr nett irgendwie kommt. Ja. Gott ist geduldig, Gott ist freundlich, Gott kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Gott verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem anderen was nach. Gott freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand.
Ich find's so schön, dass du Gott als sie hier angesprochen habe, das bringt auch nochmal für mich...
Ich bin eine Lady, ich muss das manchmal machen.
Ich finde es toll.
Aber ich habe es neu gelernt.
Es ist aber auch so, es ist Liebe und es ist zufällig auch weiblich in Deutsch. Aber ich muss euch sagen, ich glaube, das ist ein anderes Gespräch für einen anderen Talk, aber ich glaube, dass diese Art von Liebe, diese selbstlose Liebe, ist für mich persönlich, in meinem Leben, wenn ich schaue, ich habe auch einen Vater, ich habe auch eine Mutter, habe ich mit meiner Mutter aufgewachsen. Und ich kann sagen, meine Mutter ist das beste Beispiel, das ich habe. Also wenn ich Gott über nachdenke, als Mutter macht es für mich viel mehr Sinn als Vater. Und ich glaube, ich bin nicht allein.
Ja.
Viele Leute erleben das auch. Und weil das bringt so eine gewisse Sanftheit, eine gewisse Herzlichkeit und eine gewisse Wärme an unser Verständnis über Gott. Es ist aber auch so, dass manche Leute genau das Gegenteil haben, dass sie eher ein Problem mit ihrer Mutter haben und viel mehr Wärme und Geborgenheit bei dem Vater finden. Von daher, aber ich finde es nichtsdestotrotz, hat mich jetzt gerade persönlich auch ziemlich berührt, als du das so als in der weiblichen Form geredet hast. Aber du warst noch nicht fertig, ne?
Nee, ich kann weiterlesen. Gott vergeht niemals, die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören, das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben, denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen und die prophetische Eingebung, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. eines Tages aber wird es sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Soll ich noch weiterlesen? Mhm. Mal gucken. Ja. Ja, jetzt. Als ich noch ein Kind war, redete ich, wie Kinder reden, dachte, wie Kinder denken und urteilte, wie Kinder urteilten. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern, aber dann werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Aber dann werde ich alles so erkennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist Gott.
Das ist die Liebe, ja. Agape. Ja. Also,
ich finde, aber das ist sehr interessant, ja. Besonders ganz oben, ne? Also wenn bei diesem Kernteil, ne, da wirklich einsetzt, Gott ist geduldig, Gott ist freundlich.
Ja.
Also Gott. Oder
ich glaube, dass dieser Textblock an verschiedenen Stellen recht ungemütlich werden kann für Christen und Christinnen, die eben eine erotische Theologie verfolgen, weil nämlich da
Gott verliert nicht die Beherrschung. Gott, sie trägt keinem etwas nach.
Oh, allein da.
Also ne? So, ich meine, in einer anderen Übersetzung heißt es dann, ne, sie rechnet das Böse nicht zu. Oder sie rechnet das Böse nicht zu. Und da finde ich eben, da ist eben die Sache, dass ich merke, dass vielfach der christliche Glaube für viele ja bedeutet, doch Gott rechnet das Böse zu. Das ist das, was man als allererstes glauben muss. Gott rechnet das Böse zu.
Und es Erste, was man glauben, ist, dass du selber das Böse bist und dass Gott dir das nachträgt. Eros.
Ja,
ne?
Ja, also da kommt, ich glaube, die Basis oft, also so wie ich auch oft verstanden habe, kommt daran, dass du musst erstmal akzeptieren, dass du nichts bist.
Ja.
Dass du ein Wurm bist, dass du weniger als nichts bist. Dass ohne Gott bist du, hast du keine Chance. Das ist also diese vernichtende Urteil über dich selbst. Erstmal musst du da kommen, sonst kannst du Gott nicht erleben.
Und das wird systematisiert,
ne? Genau, und damit gehst du von einer angstgetrieben, einer mangelgetriebenen Annäherung an Gott, sozusagen. Und der ist so, alles was Angst und Mangel, ich sage das nochmal, um krass auszudrücken, aus erotischer, theologischer Sicht, ist so,
Hashtag
die Mädchen, die meint, nicht hübsch genug zu sein, die ein Facelifting haben muss, eine Nasekorrektur haben muss.
Oder der Junge, der den ganzen Tag im Fitnessstudio steht, weil er sich nicht männlich fühlt.
Genau, er muss das haben, weil sonst ist er nicht attraktiv genug. Und alles, was anfängt, also auch Fitness ist super, und auch, ich finde es auch schön, wenn Leute sich schön anziehen, ist auch schön anzusehen, aber alles, was getrieben ist aus Angst und aus Mangel, um akzeptiert zu sein, ist dieser erotische Aspekt da, weil du bist praktisch als, du musst attraktiv sein, damit der andere dich liebt. Ja. Und ich glaube, wenn du so eine Theologie anfängst, und dann fängst auch die Leute zu sagen, hey, du hast einen Mangel, du musst ja sonst verzehren wir das Bild, weil das Bild, was ich sehe, ist viel anderes, es ist ein Magnet. Gott liebt mich. Punkt. Und das zieht mich an. Der Rest, den müsste ich jetzt auch, also es gibt mir keine Entschuldigung, weiterhin ein Arschloch zu sein. Aber es fängt erstmal mit der Liebe an und sagt, hey, komm so wie du bist und du bist okay so wie du bist geliebt so wie du bist akzeptiert so wie du bist. Und danach fängt an, diese Liebe dich zu verändern und nicht umgekehrt. Also die Veränderung kommt nicht, damit du geliebt wirst, was in der erotischen Theologie oft der Fall ist, sondern die Veränderung kommt, weil du geliebt wirst. Also diese Liebe verändert du. Diese Liebe ruft uns zu dieser Liebe für andere Menschen. Und erotische Theologie führt uns zu einer erotischen Liebe zu anderen Menschen. Das heißt, ich mache das, aus einer erotischen Theologie herauskommt Ku Klux Klan. Eine vernichtende Organisation, die meint jetzt auch aus christlichen Prinzipien basiert zu sein, weil sie verstehen Gott als ein urteilender Gott, der segnet die Starken, die Weißen. Also so klingt die Ku Klux Klan Theologie. Ja, also das, die gesegnete Rasse, und das habe ich auch, ehrlich gesagt, es klingt so ein bisschen abgefahren für manche Leute, aber ich komme aus Brasilien und ich habe auch von teilweise auch ein bisschen von dieser Südstaatentheologie durch Missionare auch bekommen, die auch oft auch geprägt ist von dieses Verständnis, die Weißen sind gesegnet. Das sieht ja man halt, die sind wohlhabend und die haben ja, ne, viele Dinge selber erfunden und die haben dann eine gute Wirtschaft, Erziehungssystem, sind gesegnet von Gott. Und die Schwarzen, ja, die sind verflucht. Und da gibt es sogar eine Linie, und das habe ich auch gehört, die führt bis zu Noah, die zeigt auch nochmal, wo die Fluch angefangen hat, aber Noah Zeit und so weiter. Diese Art von Theologie habe ich auch erlebt, Leute. Die gibt's. Und dies basiert jetzt genau an dieser erotischen Fundament. Er sagt, die, die gut sind, die es verdienen, die in irgendeiner Weise Attraktivität auch haben, die sind dann geliebt, gesegnet und bekommen was. Und die, die das nicht haben, bekommen das nicht. Und diese, es ist so krass, wie es klingt, aber das ist, daraus entspringt Intoleranz unter Christen. Woher kommt das, bitteschön? Also das ist eine Sache, die mich immer wieder zu einer Rätsel führt. Wie können Leute sich auf Christus verweisen
Naja.
und intolerant sein und lieblos zu anderen Menschen sein, urteilend über andere Menschen sein? Und wenn ich Jesus lese, wie er gelebt hat und was er getan hat, sehe ich das nicht. Und woher kommt das?
Aber das ist, lässt sich halt eben durch diese erotische Liebe auch ganz gut erklären, ne? Also dieses Idee, wenn meine Liebe an meinem Verhalten liegt, dann kriege ich natürlich auch mehr Liebe, wenn ich mich besser verhalte, ne? Und wenn ich mich halt eben besser darstelle, und das macht man ja am besten, indem man andere schlechter darstellt, je schlechter ich andere darstelle, desto besser kann ich mich selber darstellen, desto mehr liebt auch, wächst auch die Liebe Gottes zu mir, ne? Und ich finde, das hast du vorhin so wunderbar ausgerückt. Da hast du gesagt, wie hast du das noch gesagt? Es gibt nichts, was man tun könnte, was die Liebe Gottes für mich größer machen könnte. Und was war das andere?
Und nichts, was du tun kannst, damit Gott dich weniger liebt.
Genau, ja.
Ich denke, dass so ein Test ist eben, zu gucken, wie kann ich eigentlich meinen Glauben in Worte fassen, wenn ich ohne Ersatzwerke, so nennt man das, glaube ich, in der Theologie, auskomme. Ne? Also, dass man eben guckt, was sind denn die Dinge, die da kommen könnten? Einige sagen ja, du musst glauben oder du musst die richtige Theologie haben und so weiter. Und wenn man das alles mal wegdenkt, Glaube ohne oder Christsein ohne Ersatzwerke, dann wird es wahrscheinlich für viele recht ungemütlich, ne? Weil diese Liebe Gottes, die kann dann sehr, sehr schnell die Grenzen auch überwinden oder drüber hinwegfegen, die wir eben für unsere christliche Community dann eben so setzen. Ne?
Ja.
Wo dann, also wir ziehen ja irgendwo Grenzen. Da kann man dann auch nochmal drüber nachdenken, aber wir ziehen ja irgendwo Grenzen und sagen, okay, du bist Christ du bist nicht mehr Christ. Oder ich würde es mal anders sagen, du hast ja heute zum Beispiel auch dieses mit den Stühlen das gebracht, ne? Da gibt es ja dieses Video Gospel and Chairs.
Ja,
Ne?
ja.
Was ist denn jetzt eigentlich, welchen Menschen wendet sich Gott zu und wann wendet sich Gott ab? Und da würde ich vielleicht auf eine Sache nochmal reingehen. Weil das schon auch vielfach Theologie ist, dass eben dieser Satz geprägt wird, Gott kann Sünde nicht sehen. So, also das heißt, wenn Sünde im Leben von Menschen ist, dann wendet sich Gott ab. Was sagt ihr
Ja,
dazu?
Römer 3, 23, ne? Also, es ist definitiv ein schwieriges Prinzip. Ich lese jetzt hier, damit wir jetzt den gleichen Text haben. Es ist eine Gerechtigkeit, Vers 23, denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Das finde ich jetzt hier ziemlich mild ausgedrückt. Ich lese jetzt da Elbefelde dazu. Also ein bisschen. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Die eine sagt, okay, die Herrlichkeit Gottes wird da nicht mehr ausgedrückt und hier ist erreichen die Herrlichkeit Gottes nicht. Also sie sind von dieser Herrlichkeit getrennt. Die New International Version sagt, for all have sinned and fall short of the glory of God.
Ist das das, was du meintest? Oder gibt es wirklich diesen Vers?
Das genau. Sinn? Ich glaube, dass diese Verständnis, also diese Vers und viele andere in diese ähnliche Vers, die werden benutzt, um zu sagen, okay, siehst du mal, du bist ja von Gott getrennt. Hm. Gott hat sich von dir abgewandt. Hm. Ich glaube, es gibt einen Unterschied, ob ich Gott in mein Leben widerspiegelt oder nicht, hm. versus Gott hat sich von mir abgewandt. Das heißt, glaube ich, dass es Sünde existiert? Ja. Böse existiert? Ja. Glaube ich definitiv. Ich sehe das. Ich sehe jeden Tag, was Menschen anderen Menschen antun.
Und oder was wir selber anderen Menschen
antun. Oder wir selber anderen Menschen antun. Ja. Oder wir uns selbst antun. Ja. Und in das, was wir tun, drücken wir nichts Göttliches aus, wenn wir das tun. Also diese Herrlichkeit Gottes kommt nicht zu Ausdruck. Dieser Glanz Gottes ist verschwunden, wenn wir so handeln zueinander. Es ist hässlich, wenn wir so handeln zu uns selbst zueinander. Und ich glaube, dass in keinem dieser Momente hat sich Gott von uns abgewandt. In keinem dieser Momente hat Gott uns weniger geliebt. In keinem dieser Momente hat uns Gott weniger sich für uns eingesetzt. Ja. Nun, wenn wir aber sehen, wenn wir jetzt als Arschlöcher durch die Gegend laufen, wird kein Mensch Agape in uns sehen. Kein Mensch wird Gott in uns sehen. Diese Herrlichkeit Gottes wird nicht sichtbar sein. Daran glaube ich, definitiv ist sie da. Wir alle, und das ist ohne Ausnahmen, die in Englisch, we fall short. Also wir zeigen das nicht. Also, und das ist das Traurige daran, an Sünde in meinem Leben, in unser Leben, ist, dass wir hören auf, Gott zu reflektieren. Das heißt, dieser Glanz Gottes, die in alle von uns auch sein könnte, und die ist da, in einer Mutter Therese, die ist da, in einem Menschen, der andere Menschen aus diesem Flüchtlingsboot auch helfen oder retten oder die Urlaub einsetzt, die ist da. Und ich habe es gesehen, wie diese Menschen Gottes Glanz reflektiert hat in ihrer Liebe, in ihrer selbstlose Liebe, in der Agape. Und jedes Mal, wenn das nicht da ist, es ist matt. Mhm. Dieser Glanz ist weg. Und es ist so, als ob wir als Menschheit allein sind in dem Universum. Und wir sind nicht. Und das ist für mich so, wie ich das sehe. Also.
Aber man könnte sozusagen sagen, wenn das Paulus ein Gedankenspiel durchgeht, angenommen, Gott wäre ein erotischer Gott, könnte es sein, dass die meisten Menschen, dass die vielleicht nicht genug vorweisen könnten, damit Gott sie liebt, wenn Gott erotisch wäre.
Oder ja. Nicht das Richtige.
Ja, aber hier, wir tun Paulus, glaube ich, auch ein Unrecht und auch der Schrift ein Unrecht. Hm. Weil ich bin Christ. Hm. Ich bin nicht paulinisch. Ja. Hm. Also, ich folge Jesus. Und hier, so gut, jetzt kommt vielleicht ein anderer Thema für einen anderen Talk, aber für mich ist es so, es gibt einen Unterschied, ob ich Römerbrief lese und versuche ich dann durch Römerbrief das Evangelium zu verstehen, oder ob ich das Evangelium lese, Geschichte Jesu und wie er gelebt hat und wie, was er gesagt hat, was er getan hat und wie uns Gott reflektiert hat in sich selbst und dann lesen wir Römer. Und das ist für mich ein Unterschied. Oft sehe ich, dass diese Theologie entsteht, genau da, wo die Leute die Römerbrief lesen und verschwunden daraus eine Theologie zu bauen und dann halt ohne Jesus sozusagen. Ja. Also ohne das, was Jesus selbst gesagt hat. Ja. Ja. Also
so, das Spannende finde ich aber bei Paulus, also ich bin mir auch nicht sicher, ob das so hilfreich ist, jetzt zu sagen, übrigens, du hast nichts vorzuweisen vor Gott. Also, ich weiß nicht, ob das nötig ist. Aber wenn ich mich recht erinnere, sagt er ja im nächsten Satz, und werden umsonst gerechtfertigt. Ne? Also da ist ja im Prinzip, dass er sagt, dieses Aufrechnen, kannst du jetzt was vorweisen oder nicht, ist egal, weil das ist erotische Theologie. Und Gott ist eben nicht erotisch, sondern Gott ist Agape.
Ja.
Und das heißt, Gott interessiert es nicht, ob wir etwas vorzuweisen haben oder nicht. Ja. Gott ist umsonst. Also das, was Gott liebt, umsonst.
Genau. Ja. Und auch selbst, ich glaube auch, ja. Paulus selbst, also wenn ich jetzt sage, ich bin nicht Paulina, sondern Christ. Also, ja. Es ist ein bisschen provokativ, weil das heißt nicht, dass ich nicht an Paulus und das, was er gesagt hat, auch glaube. Ich glaube nur, dass wir jetzt das in der christozentrisch betrachten
müssen. Ja, auf jeden Fall. Ne?
Also
ja.
Das heißt, und nicht nur für Paulus.
Ja.
Das gilt auch für die gesamte Schrift. Christozentrisch lesen. Ja. Altes Testament christozentrisch lesen. Neues Testament mit aller Epistel christozentrisch lesen.
Kann ich vielleicht noch was ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast, mit dem, dass man Gott nicht mehr reflektiert?
Mhm.
Ein weiterer Punkt, den ich nämlich gar nicht so unwichtig finde, ist einfach, dass man auch immer auf dem Schirm haben muss, dass Verhalten Konsequenzen mit sich bringt.
Ja.
So, ne? Und dass es halt eben nicht Gott immer ist, also dass Gott nicht derjenige ist, der mit der Peitsche hinter den Menschen herläuft, die sich nicht richtig verhalten, sondern dass es einfach Dynamiken im Leben gibt und Verhalten gibt, was Konsequenzen ist. Ja. Wenn sich jemand immer wie ein Arschloch verhält, dann wird es also recht wahrscheinlich irgendwann passieren, dass man eins auf die Nase kriegt. Und das liegt dann nicht daran, dass Gott halt eben jemanden als Geißel rausgeschickt hat, sondern dass halt eben auch menschliche Dynamiken da sind und dass das auch Konsequenzen mit sich zieht. Wenn ich schlecht mit meinem Körper umgehe, dann ist es halt recht wahrscheinlich, dass ich irgendwann krank werde.
Genau, also es ist diese Plädoyer für das, was schlecht passiert mit uns, ist nicht die Strafe Gottes. Ne?
Ja.
Es ist das, was du sagst. Ne? Ich finde, das ist relativ leicht zu verstehen, wenn ein Drogenabhängig von Overdosis stirbt. Da hat er halt den eigenen Körper praktisch ein bisschen den Preis bezahlt, ne? Ja. Was er da sich selbst angetan hat. Schwierig, diese Gedanken, wird es letztendlich sein, wenn ein Kind missbraucht wird. Oder wenn andere, die nichts zu Schuld getan hast, dann noch Böses erleben. Ne? Und dann wird noch über Strafe geredet, über Strafe, weil wenn du so eine erotische Theologie hast, dann denkst du immer an Verdienst und Verdienstgedanken steckt ziemlich nah und dann muss eine irgendwelche Vorfahrengeschichte da sein, dass es die Sünde des Väters wird, dann bis zu der fünften Generation und so weiter. Also dann kommst du diese Art von Theologie auch ins Spiel, weil du musst irgendwie rechtfertigen, dass Böses passiert, dass Gott das sowas zulässt, dass irgendjemand muss schuld sein. Und ich glaube, das ist das Problem mit dieser ganze die ist aus meiner Sicht sehr stark von dieser erotischen Theologie geprägt.
Ja. Okay, also nochmal zusammengefasst, wenn die Frage besteht, wendet sich Gott von Sünde ab, würden wir sagen, nein, ist auch, glaube ich, Römerbrief ganz klar, ne? Später in Kapitel 8, ne, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen.
Ja.
Und dann wird eine lange Liste aufgezählt und ne, Gottes Liebe, da kann uns nichts von trennen. Das ist Agape. So, wenn es jetzt um Strafe geht, dann würde ich nochmal auf einen anderen Punkt gehen. Ich weiß, es hat mal eine Freizeit gegeben, die ich besucht habe und da hat jemand gepredigt und hat gesagt, also man muss Gott lieben, man muss Gott aber auch fürchten. Das fände ich eine spannende Sache zu gucken. Da sind wir dann beim Thema Gottes Zorn. Und das geht ja eben sogar bis in den Kern dessen, was viele als christliches Evangelium verstehen, nämlich dass Menschen glauben oder dass die weit verbreitete Meinung ist, dass am Kreuz Gott sich von der Sünde abgewandt hat und Jesus den Zorn Gottes getragen hat für die Sünde. So, und da würde wahrscheinlich spätestens dann jemand, der diese Theologie vertritt, dann sagen, dass es doch im Kern des Evangeliums ist, dass Gott sich abwendet von Sünde.
Ja, ja. Zuerst, ich glaube, dass Gott hat sich nicht von Jesus abgewandt. Ne? Also das war nicht da in den Text.
Hm.
Jesus hat ja Gott gefragt, auch, warum hast du mich verlassen?
Hm.
Also diese Momente am Kreuz, wo er wirklich sich mit uns dermaßen identifiziert hat, dass er dann genau wusste, was es heißt, was für ein Gefühl das ist, allein zu sterben, allein verlassen zu sein. Warum er sich so fühlte in diesem Moment, es ist nicht gleichzusetzen, dass Gott sich von ihm abgewandt hat.
Ja.
Also es ist, er hat jetzt da, es ist so, wie wir fühlen uns auch oft verlassen, wir fühlen uns oft allein, obwohl es nicht so der Fall ist. Das passiert uns alle. Jesus war nicht allein, er war nicht verlassen, er war, aber dass es sich so gefühlt hat, das zeigt auch dem Maß, in dem es sich mit uns identifiziert hat.
Ja.
Er hat nicht so getan, als ob er stirbt am Kreuz. Er hat es erlitten und mit alle Verzweifeln und Gefühle, die damit herkommt. Für mich, das sagt viel mehr über die Liebe Jesus zu uns und die Bereitschaft, auch bis auf Äußersten sich diesen Weg auch einzugehen, als über Gott.
Mhm.
Gott war immer da.
Mhm.
Mit Jesus. Bis zum Schluss. Und so wie er immer mit uns ist. Aber Fakt ist, wir fühlen uns alle verlassen.
Mhm.
Na, und allein oft. Mhm. Und so für mich, Jesus hat, das Kreuz ist für mich, Jesus sagt, niemand hat größere Liebe als diese, dass er sein Leben für seine Freunde gibt. Also die ultimative Agape-Ausdruck, diese selbstlose Liebe, dieser gewaltlose Widerstand, ist eigenes Leben geben. Den gewaltlosen Widerstand für das Reich Gottes. Die ultimative Preis hat Jesus bezahlt. Und uns dadurch gezeigt, der Weg ist dieser. Der Weg ist der Agape-Weg. Das Reich Gottes ist dieser Reich, die dazu führt, die uns einlädt, diese Bereitschaft auch zu haben. Für uns, für die Menschen um uns herum und für die Welt. Also von daher, wie man da eine straffende Gott-Theologie, eine gerichtsbasierte Theologie auch da machen kann, das gibt, da können wir auch ein anderes Mal auch ein bisschen vertiefen. Aber
Punkt, ich glaube, dass man kann es ja genau andersrum sehen. Ja? Am Kreuz sehen wir die Menschen, die sich von Gott abwenden.
Ja.
Die Menschen, die alles auffahren, was sie an Dunkelheit und Hass und Folter und so weiter gegen Gott haben. Und wie reagiert Gott? Gott wendet sich ja gerade nicht ab.
Ne, genau.
So, da, wo die Sünde am krassesten ist, da wendet sich Gott nicht ab, sondern bleibt quasi mit offenen Armen hängen.
Ja.
Ne, und das ist ja auch dieses 2. Korinther 5,19. Ne, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich. Und wie? Indem er ihnen ihre Sünden nicht zurechnete.
Ja.
Und die andere Sicht ist ja eben, als ob das eine Abrechnung wäre. Ja, das Kreuz als Abrechnung. Ja, Gott sammelt wieder alle Sünden und jetzt wird die Abrechnung gemacht und Jesus kriegt eben die Abrechnung ab. Und 2. Korinther 5,19 sagt genau das Gegenteil. Ne, dass eben,
sollen wir lesen?
Ja, kannst ruhig lesen.
2. Korinther 5,19. Ne?
Ja, Gott war in Christus, hat Jesus nicht verlassen, sondern ist reingegangen, hat das ertragen und hat eben die Sünde nicht zugerechnet.
Mhm.
Das ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden.
Ja, also ich glaube, das ist genau das Gegenteil, was auch oft das Kreuz auf benutzt wird. Ne? Ja. Es ist der Moment der Versöhnung, die im Vordergrund da steht. Und die Versöhnung bedeutet, Gott wendet sich nicht ab, sondern er wendet sich zu uns, in der dunkelsten Seite der Menschheit. Und nun, die Botschaft ist, unsere Verkündigung ist, dass das ist die gute Nachricht, die wir verkündigen müssen, ist, dass Gott für uns ist. Die Versöhnung hat stattgefunden.
Hm.
Und findet immer
statt. Und findet immer statt. Ja. Genau. Und das ist nicht, es ist nicht, du musst irgendwas tun, damit die Versöhnung stattfindet. Es hat stattgefunden. Warum lebst du so, als ob du immer noch. Also ich glaube, ich betrachte das Evangelium vielmehr so. Hey, warum bist du immer noch, tust du immer noch so, als ob Gott gegen dich ist?
Nee.
Warum lebst du so? Warum lebst du so, als ob Gott ein Problem mit dir da, als ob Gott dich allein gelassen hat? Er ist da, er liebt dich, er ist für dich da. Das ist das Evangelium für mich. Und dann dem Maßen, in dem wir Gott so verstehen, Und da kommt das Evangelium zu tragen in unserer Ethik, werden wir auch so mit anderen Menschen umgehen. Ja. Deine Wille geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Ja. Das Reich Gottes hier und jetzt. Und die kommt nur, wenn wir jetzt erstmal verstehen, dass Gott uns so liebt. Und zwar nicht nur uns, sondern auch die Menschen.
Ja.
Ab dem Moment, und das ist ja, vielleicht ist, da bin ich so ein bisschen leidenschaftlich auch mit dem Thema, weil ich sehe, in dem Moment, in dem ich denke, dass ich besser bin als der andere und ich habe Gott, ich bin besser, ich habe da, ich habe irgendwas richtig getan, dass Gott bei mir ist,
genau.
Bei dir ist er nicht, dann kann ich jetzt dich nicht auf Augenhöhe begegnen.
Ja.
Dann bin ich ein Stückchen besser als du, weil ich Gott ja habe und du nicht.
Ja.
Und da kommt dann dieser Nährboden für alle sektierischen Gedanken, die es jetzt in dieser Welt auch gibt. Das sagt, Gott ist bei mir, ist nicht bei dir. Na, und warum ist der Gott bei dir? Jetzt, weil du Christ bist und der andere ist Muslim. Und dann gehst du noch weiter, okay, du bist aber Christ, ja, aber du bist aber Katholik, ich bin evangelisch. Dann Gott ist bei mir und nicht bei dir. Ja, okay, vielleicht bei uns ein bisschen, aber bei mir mehr. Und dann gehst du noch weiter, ja, du bist evangelisch, aber ich bin frei evangelisch. Ne? Gott ist noch mehr bei mir, weil ich eigentlich genau, meine Theologie ist besser als deine. Ja, du bist aber frei evangelisch, aber ich taufe dich so und, und die andere so. Also ist Gott ein Stückchen weiter bei mir, ist, weil ich taufe so wie Jesus und du nicht. Aber dann bist du jetzt dann auch frei evangelisch, du taufst genauso wie Jesus, aber vielleicht ist der andere, der nicht die richtige Musik in der Anbetung hat. Er betet immer noch in der 70er Jahre Musik, rote Liederbuch, nicht blaue Liederbuch. Und du betest richtig coole Sache, ne? Hillsong und so.
Du hast schon Beamer, du hast
du hast einen Beamer. Und da, Gott ist da, der Geist Gottes ist da und so. Und da entsteht so ein bisschen dieser hierarchische Verständnis, sektierische Verständnis in alles, was wir tun. Und ich glaube, es tut mir echt leid, wenn ich Leute beleidige, wenn ich das sage. Aber ich glaube, wenn das deine Theologie ist, dann erlebst du eine erotische Theologie. Und ich lade dich ein, hier nicht nur mit uns, sondern mit vielen anderen Christen zu anfangen zu verstehen, dass die Theologie, die wir eingeladen sind zu verfolgen, die Theologie, die Verständnis über Gott, ist eine Agape-Verständnis und nicht eine erotische Verständnis. Und so, homosexuelle Menschen sind bei Mosaik willkommen. Und wir haben auch kein Problem mit Sex vor der Ehe, das müssen wir auch nochmal drüber reden. Das ist auch ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Man würde so sagen, Mosaik ist ziemlich erotisch unterwegs und ziemlich, aber aus unserer Sicht seid ihr alle, die nicht so.
Ich würde gerne sowas sagen, wie Sex läuft.
Ja, genau. Und ich würde sagen, wir sind in gewisser Weise nicht so erotisch wie viele andere Menschen in der Szene. Obwohl wir auch das haben.
Ja.
Diese erotische Theologie schleicht sich auch bei Mosaik auch ein. Ab dem Moment, in dem wir Klassengesellschaften denken. Und der eine liebe ich und die andere nicht. Wir setzen unsere Grenzen, unsere Bedingungen. Ne? Der ist anstrengend, den lade ich nicht ein. Oder der ist einfach mal nicht so von Wellenlänge und so weiter. Und den lassen wir ein bisschen außen vor. Und dann schon sind wir hier als Mosaik genauso erotisch wie alle
anderen. Auf jeden Fall.
Ja. Und deswegen aber unser Anstreben hier, auch wenn es nicht klingt, ist nicht erotisch zu sein. Trotz unserer Homosexualität.
Sexy.
Ne? Unser Anstreben und doch sehr sexy. Ist viel mehr anderes zu sein. Es ist Agape geprägt zu sein. Und wir hoffen, dass Agape Zugang sogar in unser Schlafzimmer kriegt. Dann wird Sex auch anders.
Und ich glaube, der wichtige Punkt halt eben ist, wirklich darüber zu reden. Ne?
Ja.
Sich selber immer wieder zu reflektieren, sich in Frage zu stellen, warum macht man jetzt gerade was? Weil oft ist so eine Grundhaltung irgendwie da und das Verhalten doch ein anderes. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, im Gespräch zu sein und sich auch Feedback von anderen Leuten zu holen. Ne?
Ja.
So, wie wirken wir überhaupt auf dich? Ne?
Also genau.
Habt ihr überhaupt das Gefühl, dass wir euch offen und liebevoll begegnen?
Oh ja, und das ist eine ständige Frage bei Mosaik. Also wir haben ständig das Problem, dass Leute sich nicht so angenommen fühlen und nicht so zugehörig fühlen. wie wir denken, dass wir sind. Wir sind so einladend, wir sind so Agape unterwegs. Und dann schauen die anderen, nee, wenn du nicht künstlich bist oder nicht so kreativ bist, wenn du nicht sexy bist, dann bist du außen vor. Man fühlt sich auch hier bei Mosaik. So. Und das ist der ständige Kampf, den wir haben. Deswegen werden wir uns auch demnächst mit dieser Frage beschäftigen. Ne? Ich glaube, das ist die richtige Formulierung. Wie können wir Agape als Community noch mehr sein in dieser Liebe? Na, das ist eine der Fragen, die wir jetzt auch demnächst in unserem WG-Abend, die findet jetzt donnerstags, die wir jetzt auch gemeinsam bewegen werden. Was können wir noch mehr tun, auch anderes tun, damit das rüberkommt? Ja. Also ich glaube, und das werden wir ständig sein, alle Communities, alle Kirchen, alle Gemeinden, alle Menschen in diese Spannung leben. Weil Jesus lädt uns ein zu etwas, was wunderschön ist, ein Traum, der sich die wert ist, verfolgt zu werden.
Ich merke, wir haben jetzt seit einiger Zeit haben wir jeden Sonntag Abendmahl, ne? Feiern das.
Ja.
Und ich muss sagen, dass das also zumindest für mich eine wirkliche Wirkung hat. Ja, weil der Insan meinte das ja heute irgendwie so, dass dieses Gott begegnen im Brotbrechen sozusagen.
Ne? Yeah.
Und ich mag das. Bei uns ist es ja so, dass wir uns gegenseitig dann Brot und Wein geben.
Ja.
Und jemand sagt etwas, ne? Einen Sonntag mal Gottes Agape für dich,
ja.
Gottes Wort für dich,
ja.
Gottes Treue für dich und so weiter. Und,
ja.
Und ich merke das jedes Mal, dass das für meine Spiritualität unglaublich wichtig ist, dass jemand zu mir kommt, mir das gibt, mir das sagt und ich das aufnehmen kann und ein Teil von mir werden lassen kann.
Ja, man isst, man trinkt diesen Zuspruch.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das ist Jesu Leib, die für uns vergossen wurde. Jesu Blut, die für uns vergossen wurde. Jesu Leib, die für uns gebrochen wurde.
Ja.
Und also jedes Mal in dieser Eucharistie teilzunehmen, wir nennen das nicht Eucharistie, aber wir nennen das diese gute Gaben teilzunehmen, ne? Diese Abendmahl. Es ist für mich auch so, und ich habe das Gefühl, das ist eine der Sachen, die wir jetzt gerade bei Mosaik auch gelernt, dabei sind zu lernen. Die Katholiken unter uns haben schon längst gelernt, oder die Evangelikalen oder Orthodoxen, dass es auch manchmal Wert hat in Wiederholung. Wiederholung. Und eine gewisse Beständigkeit daran. Ne?
Also
das,
für mich,
ich entdecke jetzt langsam das.
Also für mich muss ich das noch sehr viel oft wiederholen, dass ich da auf dem Level bin wie bei euch.
Safir ist noch nicht da.
Ich bin noch nicht da.
Deswegen bist du weniger geliebt als wir, Safir.
Ich merke das.
Und das schon merkt das, die Leistungsdruck und Safir, hey, Agape.
Ja, das sagst du jetzt nur so, um fromm zu klingen.
Aber das ist der Kampf. Ne? Ja, wir haben eine spirituelle Erfahrung, die für uns bedeutsam ist und wir meinen, für alle, muss genau so sein. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dafür, auch wenn es vielleicht ein bisschen eine Herausforderung für dich, eine der wenigen, wir haben nicht sehr viele Traditionen, aber eine Tradition, die durch Jahrhunderte, durch alle Christen überlebt hat, die hat die Potenzial, der einen Dinge zu sein, die es wert ist, wiederholt zu werden und dran zu bleiben.
Ja.
Weil sie bringt so sehr viel über diese Essenz des Agape-Liebe. Und wir singen ein Lied, My Wallet is Empty, I'm Down to My Last, but Everything Here is Free. Your Wallet is Empty, You're Down to Your Last, but Everything Here is Free. Und ich glaube, das erinnert uns auf jeden Fall an diese Agape-Liebe. Ich glaube, wir müssen nicht nur das machen, sondern auch andere Dinge, die eher vielleicht in deiner Wellenlänge sind, Safir, aber ich glaube, dieser Aspekt, dass wir jeden Sonntag das machen, das hat uns schon geholfen als Community, dran zu bleiben, nicht zu vergessen, worum es geht.
Mhm.
Nicht zu vergessen.
Yep.
Und nicht erotisch zu bleiben, ne, in unserer Theologie, sondern Agape. Agape zu nehmen. Ja, hoffentlich hat es geholfen. Wir sind mit der Zeit. Wie läuft es?
Okay.
Stunde.
Na dann.
Schick mal eure Kommentare.
Freundinnen und Freunde, lasst es im Gespräch sein, wie wir mehr Agape sein können. Bleibt sexy.
Noch der Hinweis, wer von euch gerne online mitdiskutieren will, kann das beispielsweise bei Facebook machen.
In unserer neuen Gruppe! Genau. Ihr dürft euch sogar einen Titel ausdenken, wie ihr gerne genannt werden wollt.
Ich bin die Päpstin.
Die Päpstin. Und was war Jing nochmal? Irgendwas mit irgendeine Prinzessin. Aber so eine Special-Prinzessin, wo ich dachte, geil. Habe ich auch vergessen.
Okay. Wir arbeiten das ist der Teil, wo du... Ich steige da ein bisschen also, aus, aber...
Facebook, unsere Remix-Gruppe, spricht, ihr könnt euch da Einlass erbitten. Wir wollen das geschlossen halten, damit jeder frei sich fühlen kann, da zu diskutieren.
Man findet die Facebook-Gruppe über die Mosaik-Facebook-Seite.
Ja.
Genau, und ihr könnt auch gerne zu Mosaik auch kommen. Ich lebe in der physischen Welt, also wenn ihr gerne zu Mosaik kommt, dann wir treffen uns sonntags.
Wir sind Mosaik.de.
Und wir trinken immer einen Kaffee, wir trinken immer einen Cappuccino und Milchkaffee und ein gutes Gespräch und Abendmahl.
Genau.
Ja.
So. Gut. Bis nächste Woche.
Haut rein. Bis dann. Sexy.
Danke. Tschüss.
Bis dann.